Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, der Online-Vermögensverwalter, der seit 10 Jahren Komfort und Transparenz vereint.
NZZ-Akzent.
Nach dem Tod des iranischen Diktators Ayatollah Ali Khamenei jubelten in Iran die einen. Andere aber weinten. Das sind sehr widersprüchliche Gefühle. Gleichzeitig läuft da auch noch ein Krieg weiter. Teseo, du hast mit vielen Leuten im Land gesprochen. Wie geht es ihnen? Wie ist die Stimmung jetzt im Land?
Wie du sagst, das sind wirklich sehr widersprüchliche Gefühle. Das hängt auch davon ab, mit wem man gerade spricht. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass man gerade ein unfassbares Wechselbad der Gefühle erlebt. Eine Bekannte hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie gerade 1 Million Emotionen in sich trägt. Und das geht so von Freudentränen, eben darüber, dass endlich der Diktator gestorben ist, über zu Fassungslosigkeit, darüber, dass man jetzt tatsächlich im Krieg ist, Ungewissheit, Angst bis hin zur Hoffnung, dass jetzt vielleicht doch alles besser wird.
Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Luftangriffe gegen Iran ist es kaum mehr möglich, in das Land hineinzuschauen. Mit dem Journalisten Teseo Lamarca spreche ich heute über das Wenige, was man über die Situation der Bevölkerung weiß. Ich bin Antonia Moser. Teseo, du kennst Iran gut, warst auch oft da, kennst viele Menschen. Wie sprichst du jetzt im Moment mit denen?
Also am Samstag, als der Krieg losging in der Früh, konnte man noch 1 Stunde ungefähr normal Kontakt halten mit den Leuten. Ich habe da über Telegram geschrieben mit 2 Bekannten. Und das ging dann 1 Stunde lang, bis dann das Regime das Internet komplett abgeschaltet hat. Und diese Internetsperre hält im Moment immer noch an.
Solche Sperren gab es ja auch während den Protesten in Iran. Aber wieso jetzt auch im Krieg? Also da können ja die Menschen dann gar nicht mehr einander warnen oder sich in Sicherheit bringen.
Das stimmt. Dem Regime geht es aber weniger darum, die eigene Bevölkerung zu schützen, als darum, sich selbst zu schützen. Und das Regime selbst gibt als Begründung dafür an, die Kommunikation ausländischer Agenten im Land erschweren zu wollen. Mhm. In Wirklichkeit geht es aber auch darum, Kommunikation unter Regimegegnern zu verhindern und natürlich auch darum, das Narrativ zu kontrollieren. Diese Internetsperre führt ja gerade auch dazu, dass kaum unabhängige Informationen das Land verlassen können. Alles oder das meiste, was wir an Informationen bekommen, stammt von staatlichen Quellen.
Okay.
Und am Sonntag habe ich dann trotzdem noch die Möglichkeit gehabt, mit 2 Bekannten wieder Kontakt aufzunehmen. In dem Fall ist es ihnen gelungen, durch einerseits eine Starlink-Schüssel und andererseits ein sehr starkes VPN, also man muss da verschiedene technische Möglichkeiten in Anspruch nehmen, diese Verbindung herzustellen. Mhm. Es ist eben nicht so einfach. Man muss technikversiert sein und das kostet natürlich auch etwas.
Mhm. Du hast gesagt, es kommen auch deshalb nicht so viele Bilder und Videos aus dem Iran. Was man sah ab und zu, waren Bilder von Autokolonnen im Stau. Also, dass sehr viele Leute die Stadt Teheran verlassen wollen. Wohin gehen die denn?
Ja, gerade ist tatsächlich Teheran die Stadt, die am meisten bombardiert wird, weil da die meisten Regierungsgebäude stehen. Viele flüchten dann aufs Land zu Verwandten oder in andere Städte. Mhm. Jetzt die 2 Bekannten, mit denen ich gesprochen habe, die leben nicht in Teheran, sondern in Isfahan, eine Stadt in Zentral-Iran. Und normalerweise dauert die Strecke, die Fahrt von Teheran nach Isfahan 5 Stunden. In den letzten Tagen waren es 10 Stunden, weil so viele Menschen gerade aus Teheran auch nach Isfahan flüchten.
Das heißt, in Isfahan ist die Situation etwas sicherer. Was berichten dir deine Bekannten von dort?
Der eine von den beiden ist, ich habe ihn Sohrab Rostami genannt. Das ist ein Pseudonym, um seine Identität zu schützen. Mhm. Und er ist Softwareentwickler von Beruf, etwa 30 Jahre alt, kann gerade auch wegen der Internetsperre auch gar nicht arbeiten und ist deswegen die meiste Zeit zu Hause. Er hat Vorräte gesammelt für die nächste Zeit, weil die Menschen ja schon davon ausgegangen sind, dass ein Krieg vor der Haustür steht.
Okay.
Und er ist eigentlich gerade relativ entspannt, weil er sagt, sein Haus steht nicht in unmittelbarer Nähe von Regierungsgebäuden oder von Polizeistationen. Explosionen hört aber trotzdem. Er hat auch erzählt, dass gerade unweit von seinem Haus ein Industriekomplex liegt, der in den letzten Tagen bombardiert worden ist. Das hat er von seinem Fenster aus beobachtet. Mhm. Und mit so einem typischen persischen schwarzen Humor hat er dann erzählt, er hat Feuerwerke gesehen, die er bisher noch nie erlebt hat.
Okay.
Und was auch interessant ist, während des 12-Tage-Kriegs haben die Iraner noch sehr laute und ständig dumpfe Explosionen im Himmel gehört. Das lag an der iranischen Luftabwehr, die damals noch funktioniert hat. Jetzt ist die Luftabwehr Irans völlig außer Gefecht gesetzt und dementsprechend hört man auch weniger Explosionen. Und die beiden, die mit denen ich gesprochen habe, meinten, sie können deswegen im Gegensatz zu vor einem Jahr, können sie nachts auch ruhig schlafen, ohne ständig durch irgendwelche Explosionen aus dem Schlaf geweckt zu werden.
Es ist aber trotzdem ein Krieg. Also auch wenn er jetzt ruhiger schläft als beim letzten Mal, was hält er jetzt von diesem Krieg?
Also seine persönliche Haltung, aber das beobachtet man gerade bei sehr vielen Iranern, ist, dass er diesen Krieg begrüßt hat. Man muss aber dazu sagen, dass er selbst auch die Proteste miterlebt hat. Er hat die Brutalität gesehen, mit denen das Regime gegen die eigenen Leute vorgeht. Er selbst kennt Menschen, die verletzt wurden, die umgekommen sind im vergangenen Januar. Es sind damals ja schätzungsweise 30.000 Menschen in nur 2 Tagen erschossen worden durch eine systematische Niederschlagung dieser Proteste. Er hofft daher inständig auf einen Sturz des Regimes und ja, hofft, dass dieser Krieg dazu führen wird. Er hat aber natürlich auch Sorgen, was der Krieg noch alles auslösen könnte, wenn er länger anhält. Eine Hungersnot, Wasserknappheit, was danach kommt, dass vielleicht, wenn dieses Regime nicht fällt, dass es noch brutaler wird, dass nach einem möglichen Sturz des Regimes Chaos entsteht, dass es noch mehr Tote gibt. Es ist vor allem Angst vor der Zukunft.
Ging er jetzt denn auch auf die Straße und hat gejubelt oder hat er eben zu viel Angst?
Sohrab Rostami ist selbst nicht auf die Straße gegangen. Er hat aber von seinem Haus beobachtet, wie die Menschen gejubelt haben. Er hat mir erzählt, dass 3 bis 4 Stunden lang, nachdem sie von dem Tod Khamenei's erfahren haben, die Menschen an die Fenster ihrer Häuser gegangen sind und ihre Freude in die Nacht hinaus geschrien haben. Auf den Straßen, meinte er, war das wie ein großes Festival. Und tatsächlich sieht man das auch auf Videos, auf Social Media. Man sieht da Menschen, die in dieser Nacht sind ja auf die Straße gegangen, haben getanzt, haben geschrien, haben Monumente der Islamischen Republik gestürzt. Wenn man diese Videos sieht, diese Menschenmassen, die da feiern im Iran mitten im Krieg, muss man sich aber, glaube ich, auch bewusst sein als Außenstehender, dass das jetzt keine Kriegsbegeisterung ist, sondern dass hinter diesem Jubel Jahrzehnte der Repression stecken, der religiösen Bevormundung. Die Iraner haben versucht, jahrzehntelang einen Wandel herbeizuführen auf friedlichem Wege. Sie sind immer gescheitert. Man wurde jedes Mal brutal niedergeknüppelt. Und jetzt sehen eben viele den Krieg als allerletztes Mittel. Und vor allem junge Iraner haben sich geradezu herbeigesehnt nach dieser Militärintervention. Man sieht auch, das sind noch Videos von dem ersten Tag der Angriffe. Da sieht man Videos von Kindern, die auf Schulgeländen, die Explosionen hören in Teheran und jubeln und rufen I love Trump. So groß ist vor allem unter jüngeren Iranern die Freude darüber, dass jetzt vielleicht sich etwas ändern könnte.
Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es jetzt da, dass sie jetzt nochmal auf die Straße gehen und das Regime wirklich stürzen? Also weil das hat Donald Trump ja eigentlich gefordert, dass die iranische Bevölkerung es in der Hand habe und jetzt quasi die Kontrolle übernehmen soll. Aber unter diesen Umständen doch eher schwierig.
Man hat ja gesehen, bevor der Krieg noch ausgebrochen ist, letzte Woche gab es an den Universitäten wieder große Massenproteste, an denen Studenten die vorislamische Fahne mit dem Sonnen- und dem Löwen geschwenkt haben, wo sie Tod der Islamischen Republik gerufen haben. Und das, nachdem die Regierung gerade ein Massaker an tausenden Demonstranten durchgeführt hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, das Regime ist ja noch an der Macht und der Sicherheitsapparat, die Armee funktionieren offensichtlich auch noch, die Befehlsketten funktionieren. Mhm. Da sind gerade noch keine Risse, auch keine Absetzbewegungen erkennbar. Und solange das so bleibt, ist es schwer vorstellbar aus meiner Sicht, wie so ein Aufstand plötzlich gelingen kann. Mhm. Gleichzeitig beobachte ich aber auch eine große Entschlossenheit in der iranischen Bevölkerung, also zumindest bei den Leuten, mit denen ich sprechen konnte, dass man jetzt diese Chance, die sich bietet, nicht vorbeiziehen lassen will. Also mit Chance meine ich, dass das Regime jetzt wirklich so schwach ist, wie seit Beginn, also wie seit 1979 nicht mehr. Und Sohrab Rostami zum Beispiel hat mir vor ein paar Tagen erst gesagt, alle, die er kennt und mit denen er gesprochen hat, sind bereit, wieder auf die Straße zu gehen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Sie warten eigentlich nur noch auf das Signal.
Wir sind gleich zurück.
Ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investieren Sie einfach, transparent und kosteneffizient. Neu mit dem praktischen Entnahmeplan. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Viele Iraner und Iranerinnen haben gejubelt, als Khamenei gestorben ist. Sie wollen diesen Krieg. Sie sagen, Hauptsache, das Regime ist weg. Auf der anderen Seite aber hat das Regime ja doch auch noch Unterstützer. Wir haben gehört, manche haben geweint. Teseo, diese Iraner und Iranerinnen haben wohl einen ganz anderen Blick auf den Krieg.
Ja, man hat tatsächlich auch am nächsten Tag gesehen, nach dieser Nacht, in der Khamenei getötet wurde, dass es staatlich organisierte Trauerfeiern im ganzen Land gab. Und das waren auch wirklich beeindruckende Bilder von Menschenmengen, die die zentralen Plätze in Teheran und in Isfahan gefüllt haben. Und die haben da getrauert, geweint. Man hat Menschen gesehen, die sich auf die Brust schlagen, Tod Amerika rufen. Allahu Akbar. Mhm. Und das hat auch nochmal gezeigt, dass es zwar eine Minderheit sein mag, die dieses Regime weiterhin unterstützen, aber dass es diese Menschen eben gibt und dass es auch nicht so wenige sind.
Kann man denn sagen, wie viele Menschen jetzt das Regime noch unterstützen? Eben, du hast gesagt, das sind große Menschenmassen, die füllen da ganze Plätze. Kann man sagen, wie viele das etwa sind?
Das ist schwer zu sagen, weil es keine unabhängigen Umfragen gibt im Iran. Der Konsens unter Iran-Beobachtern ist, dass dieser Teil von der Bevölkerung, der das Regime noch unterstützt, eine Minderheit ist. Wie groß diese Minderheit tatsächlich ist, ist schwer zu sagen. Ob es jetzt 10% sind, 20% oder sogar 30%. Es gibt diesen harten Kern von Unterstützern und das sind auf das ganze Land gerechnet auch immer noch Millionen. Mhm. Und was, glaube ich, auch berücksichtigt werden muss, ist, dass dieser Teil ja stark indoktriniert ist. Das sind nicht einfach nur Leute, die bei der nächsten Wahl ihr Kreuz da setzen würden, sondern die wirklich bereit sind für dieses System zu kämpfen, die zum Teil auch bereit sind, für ihre Ideologie zu sterben und manche sind auch bereit, für diese Ideologie zu töten.
Und ich nehme an, bei diesen Menschen, die so überzeugt sind von diesem Regime, eben die sogar in den Tod gehen würden, wird dieser Krieg nichts ändern an dieser Einstellung.
Ja, im Gegenteil. Die Unterstützer, diejenigen, die bis jetzt das Regime noch unterstützt haben, werden jetzt wahrscheinlich umso radikaler. Und da spielt ja auch dieser Märtyrerkult mit hinein, der in der schiitischen Religion sehr stark verankert ist. Man will jetzt kämpfen bis zum Tod. Viele sind von klein auf so erzogen worden, dass es nichts Ehrenvolleres gibt, als Märtyrer für die Religion und auch für dieses politische System zu sterben.
Also die einen sind bereit, für das Regime zu sterben, die anderen nehmen einen Krieg in Kauf, damit das Regime gestürzt wird. Das zeigt schon auch eine sehr tiefe Spaltung in Iran.
Ja, das kann man genauso sagen. Da gibt eine riesige Kluft zwischen zwei Bevölkerungsteilen im Iran. Die einen, die sich als säkular-demokratisch verstehen und die auch sehr große Differenzen unter sich haben. Aber was dann eher vergleichbar ist mit parteipolitischen Differenzen, die es auch bei uns gibt. Und auf der anderen Seite die Unterstützer dieses islamistischen Systems. Und die stehen sich gerade gegenüber.
Wenn ich jetzt das alles höre, also diese gespaltene Gesellschaft, dieser Krieg, der immer noch andauert, dann aber auch die Repression, dann aber auch die Angst vor diesem Regime, die wirtschaftliche Situation, die ja auch immer noch schlecht ist, das ist ja ein riesiger Druck. Was glaubst du, wie lange hält die iranische Bevölkerung da noch durch oder resignieren die nicht?
Also gerade bei denen, die man als Regimegegner beschreiben kann, die sind gerade eher erleichtert und da erlebe ich mehr als Resignation, gerade wieder eine aufkeimende Hoffnung. Man muss dazu sagen, die Menschen waren wirklich nach diesem Massaker im Januar wie in einem kollektiven Schockzustand. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt von so einer Art kollektiven Depression, dass man das auch wirklich, diese Schwere, diese Bedrücktheit auf den Straßen gespürt hat. Und jetzt ist zwar bei aller Unsicherheit und Angst, die mit dem Krieg auch einhergeht, ist zumindest wieder ein bisschen Hoffnung da, dass ein positiver Wandel zumindest passieren könnte. Und vor allem gibt das den Menschen, also im Krieg ist es ja meistens so, dass Menschen sich im Krieg ohnmächtig fühlen, weil das ja immer mächtige Menschen sind über sie, die über ihr Schicksal entscheiden. Im Iran ist das genau umgekehrt gerade. Man fühlt sich plötzlich nicht mehr machtlos. Die Menschen sehen, dass ihre Proteste im Januar nicht einfach nur niedergeschlagen wurden, sondern dass sie doch etwas bewirkt haben, dass sie dazu geführt haben, dass jetzt sogar der mächtigste Mann der Welt auf ihrer Seite eingreift gegen ihre Unterdrücker. Und ja, bei aller Unsicherheit und Angst macht das vielen Menschen im Iran gerade auch wieder große Hoffnung.
Wir beobachten die Situation weiter, auch im Akzent. Deseo, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit dem Journalisten Teseo La Marca. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.